Als Bosch ins Haus zurückkam, telefonierte Walling gerade mit ihrem Handy und im Wohnzimmer stand ein Mann, den er bis dahin nicht gesehen hatte. Er war groß, Mitte 40, und strahlte dieses unübersehbare FBI-Selbstvertrauen aus, das Bosch schon bei zahlreichen früheren Gelegenheiten aufgefallen war. Der Mann reichte ihm die Hand. »Sie sind wohl Detective Bosch«, sagte er. »Jack Brenner, Rachel ist meine Partnerin.« Bosch schüttelte ihm die Hand. Er machte nicht viel her, aber die Art, wie er gesagt hatte, Rachel sei seine Partnerin, verriet Bosch einiges. Es hatte etwas Bevormundendes an sich. Brenner hatte ihm damit zu verstehen gegeben, dass jetzt der ranghöhere Partner eingetroffen war, ob das nun mit Rachels Sicht der Dinge konform ging oder nicht. »Habt ihr euch also schon bekannt gemacht?« Bosch drehte sich um. Walling war mit dem Telefonieren fertig. »Entschuldigung«, sagte sie, »ich habe gerade den leitenden Special Agent über alles in Kenntnis gesetzt. Er hat beschlossen, ganz tactical auf die Sache anzusetzen. Er schickt 3 Teams in die Krankenhäuser los. Sie sollen herausfinden, ob Kent heute in einem der Hot Labs war.« »Ist ein Hot Lab der Ort, an dem Sie das radioaktive Material aufbewahren?« fragte Bosch. »Ja, Kent hatte zu so ziemlich jedem im ganzen County Zugang. Wir müssen herausfinden, ob er heute in einem von ihnen war.« Bosch wusste, er könnte die Suche vermutlich auf eine einzige Institution einengen, die St. Agatha's Clinic for Women. Kent hatte bei seiner Ermordung ein Namensschild dieses Krankenhauses anstecken gehabt, das wussten Walling und Brenner nicht, und Bosch beschloss, es ihnen noch nicht zu sagen. Er spürte, wie ihm das Ermittlungsverfahren entglitt und wollte die möglicherweise einzige Information, über die nur er allein verfügte, noch für sich behalten. »Und was ist mit dem LAPD?« fragte er stattdessen. »Mit dem LAPD?« Brenner stürzte sich vor Walling auf die Frage. »Sie meinen, was ist mit Ihnen, Bosch? Ist es das, was Sie wissen wollen?« »Ja, ganz richtig. Wo stehe ich bei dem Ganzen?« Brenner breitete in einer Geste, die Offenheit signalisieren sollte, die Arme aus. »Keine Sorge, Sie sind dabei. Sie werden voll mit einbezogen.« Der FBI-Mann nickte, als wäre auf diese Zusicherung 100%iger Verlass. »Gut«, sagte Bosch, »genau das ist es, was ich hören wollte.« Er sah Walling zwecks einer Bestätigung der Aussage ihres Partners an, aber sie schaute weg. Als Alicia Kent schließlich aus dem Schlafzimmer kam, hatte sie sich das Haar gebürstet und das Gesicht gewaschen, aber nur den weißen Bademantel angezogen. Erst jetzt merkte Bosch, wie attraktiv sie war. Klein und zierlich, ein dunkler Typ und irgendwie exotisch. Er vermutete, der Umstand, dass sie den Namen ihres Mannes angenommen hatte, hatte eine Blutlinie von irgendwo weit weg kaschiert. Ihr schwarzes Haar hatte etwas Lumineszierendes. Es rahmte ein dunkelhäutiges Gesicht ein, das schön und bekümmert zugleich war. Sie merkte, dass Brenner hinzugekommen war, worauf dieser zum Gruß nickte und sich vorstellte. Alicia Kent schien wegen der jüngsten Vorfälle noch so durcheinander, dass sie bei Brenner keinerlei Zeichen des Wiedererkennens zeigte, wie sie das bei Walling getan hatte. Brenner führte sie zur Couch und forderte sie auf, sich zu setzen. »Wo ist mein Mann?« fragte sie diesmal mit einer Stimme, die fester und ruhiger war als zuvor. »Ich will endlich wissen, was los ist.« Rachel setzte sich neben sie, um sie, wenn nötig, zu trösten. Brenner nahm am Kamin Platz. Bosch blieb stehen. Er setzte sich grundsätzlich nicht gern, wenn er eine solche Nachricht zu überbringen hatte. »Mrs. Kent«, begann Bosch, um sich auf diese Weise seinen Zugriff auf den Fall zu bewahren. »Ich bin Detective des Morddezernats. Ich bin hier, weil wir heute Abend die Leiche eines Mannes gefunden haben, von dem wir glauben, dass es Ihr Mann ist. Ich bedauere zutiefst, Ihnen das sagen zu müssen.« Ihr Kopf sackte vornüber, als sie die Nachricht aufnahm. Dann kamen ihre Hände hoch und sie bedeckte ihr Gesicht mit ihnen. Ein Schauder lief durch ihren Körper und hinter ihren Händen kam ein hilfloses Stöhnen hervor. Dann begann sie zu weinen, in tiefen Schluchzern, die ihre Schultern so heftig schüttelten, dass sie die Hände von ihrem Gesicht nehmen musste, um den Bademantel am Auffallen zu hindern. Walling legte ihr die Hand auf den Nacken. Brenner fragte sie, ob er ihr ein Glas Wasser bringen solle, und sie nickte. Während er weg war, betrachtete Bosch die Frau des Ermordeten und sah die Tränen über ihre Wangen strömen. Es war die reinste Drecksarbeit, jemandem mitzuteilen, dass ein Mensch, den der Betreffende liebte, tot war. Er hatte es hunderte Male getan, aber trotzdem war es nichts, an das man sich gewöhnte oder worin man Routine bekam. Brenner brachte ein Glas Wasser, und die frisch gebackene Witwe trank es zur Hälfte leer. Bevor jemand eine weitere Frage stellen konnte, klopfte es an der Eingangstür. Bosch stand auf und ließ zwei Rettungssanitäter mit großem Ausrüstungskoffern herein. Bosch machte ihnen Platz, als sie ins Wohnzimmer kamen, um Alicia Kent auf ihren körperlichen Zustand hin zu untersuchen. Er winkte Walling und Brenner in die Küche, um sich dort im Flüsterton mit ihnen zu beraten. Er merkte, dass sie diese Frage früher hätten klären sollen. »Wie wollen Sie bei ihr vorgehen?«, fragte Bosch. Brenner breitete wieder die Hände aus, als sei er für alle Vorschläge offen. Diese Geste schien sein Markenzeichen zu sein. »Ich würde vorschlagen, Sie übernehmen weiter die Führung«, sagte der FBI-Mann. »Wir schalten uns nur, wenn nötig, ein. Wenn Sie das nicht wollen, könnten wir...« »Nein, schon in Ordnung. Ich übernehme weiter die Führung.« Er sah Walling an und wartete auf einen Einwand von ihr, aber auch sie war einverstanden.